Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Rumänien International in deutscher Sprache. Wir schreiben den 25. Januar 2026. Im Bukarester Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und Folgendes können Sie am heutigen Sonntag in unserem Programm hören. Gleich nach den aktuellen Meldungen begeben wir uns in der Radiotour auf eine kulinarische Reise in den südostrumänischen Landkreis Buzău, der unter anderem mit mehreren Wurstspezialitäten verschiedenster Herkunft lockt. Sodann folgt das Highlight am Sonntag, nämlich die Hörerpostsendung Funkbriefkasten. In der Musikecke ist heute Jazz zu hören und zum Schluss bringen wir in der Sonntagsstraße einige Wiederholungen von Highlights der vergangenen Woche. Doch zunächst zu den aktuellen Kurzmeldungen am Sonntag.
Funkjournal.
Reformpaket. Die rumänische Regierung will Anfang kommenden Monats im Parlament die Vertrauensfrage für Gesetze zur Verwaltungsreform und zur wirtschaftlichen Wiederankurbelung stellen. Sie bilden die Grundlage für den Haushalt 2026, der ein Defizit von rund 6% des Bruttoinlandsprodukts und eine Inflation von über 4% vorsieht. Das Finanzministerium will die Eckdaten in den nächsten Tagen vorlegen. Nach Einbringung der Gesetze werden Änderungsanträge in den zuständigen Ausschüssen beraten. Anschließend stellt Ministerpräsident Ilie Bolojan die Endfassung im Plenum vor. Wird innerhalb von 3 Tagen kein Misstrauensantrag gestellt, gelten die Gesetze als angenommen. Staatsbürgerschaft. Über das umstrittene neue Gesetz zur ukrainischen Staatsbürgerschaft gibt es mittlerweile Klarstellungen. Nach Angaben des Außenministeriums betrifft es vor allem ukrainische Gemeinschaften im Ausland und nicht Personen, die bereits die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen, darunter auch ethnische Rumänen in der Ukraine. Ukrainische Staatsbürger in mehreren westlichen Ländern können demnach eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen, ohne die ukrainische ablegen zu müssen. Ethnische Ukrainer in anderen Ländern, etwa in Tschechien, Polen, den USA und Kanada, erhalten zudem einen vereinfachten Zugang zur Staatsbürgerschaft. Das neue ukrainische Gesetz war am 16. Januar in Kraft getreten. Friedensverhandlungen. Die Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland unter Vermittlung der USA in Abu Dhabi sind ohne Ergebnis geblieben. Weitere Gespräche sind für den 1. Februar angekündigt. Moskau bekräftigte vorab seine Forderung nach einem Rückzug ukrainischer Truppen aus dem Donbass. Präsident Selenskyj lehnt territoriale Zugeständnisse jedoch ab. Auch Umfragen zeigen dafür keine Zustimmung in der Bevölkerung. Russland setzt indessen seine Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur fort. Hunderttausende Menschen in der Ukraine sind nach wie vor ohne Strom und Heizung. Buchmesse. Rumänien ist bis zum 3. Februar Ehrengast der Internationalen Buchmesse von Kairo und begeht damit 120 Jahre diplomatische Beziehungen zu Ägypten. Geplant sind 30 kulturelle Veranstaltungen mit 60 Gästen. 10 rumänische Titel werden erstmals ins Arabische übersetzt. Im Mittelpunkt stehen zeitgenössische Literatur, Übersetzungen und der interkulturelle Dialog. Zum Sport und zwar mit Handball. Der CSM Bukarest hat in der Champions League auswärts gegen die kroatische Mannschaft RK Podravka Koprivnica mit 33:28 gewonnen und damit den 5. Sieg in Folge geholt. Rapid Bukarest holte in der European League mit einem 34:30 gegen VfL Oldenburg den ersten Gruppensieg. CS Minaur Baia Mare unterlag dem Titelverteidiger Thüringer HC mit 26:33. Und abschließend das Wetter. Bis morgen früh gilt im Westen Rumäniens und in den Südkarpaten eine Warnung der Stufe Gelb vor starkem Wind. In höheren Lagen sind Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Stundenkilometern möglich. Die Temperaturen liegen heute vielerorts über dem Durchschnitt. Örtlich gibt es leichten Regen, in den Bergen gemischter Niederschläge und vereinzelt Glatteis. Die Höchstwerte erreichen 0 bis 15 Grad Celsius. In Bukarest wurden mittags 0 Grad gemessen. Soweit die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Radio Tour. Willkommen im Reiseland Rumänien. Heute erschließen wir in Begleitung von Touristikredakteur Daniel Onner den Kreis Buzău aus der gastronomischen Perspektive. Slow Food Travel ist ein neues Tourismusmodell, das auf Begegnungen mit Bauern, Käseherstellern, Hirten, Bäckern und Winzern setzt, die gemeinsam mit Köchen als Erzähler der Regionen und als besondere Hüter der Traditionen auftreten. Die Erlebnisse, die der Verein Slow Food den Touristen im Gebiet Buzău anbietet, sind vielfältig und richten sich an alle Altersgruppen. Ob Rafting auf dem Fluss Buzău oder Wanderungen mit Verkostungen, Besucher lernen sowohl die Geschichten der Orte als auch die der Speisen kennen. Der Kreis Buzău ist für seine Sehenswürdigkeiten bekannt, aber auch für seine Weinkeller. Der Geopark Ținutul Buzăului ist seit 2022 UNESCO-Stätte und umfasst 18 Gemeinden mit rund 40.000 Einwohnern und zahlreiche einzigartige Sehenswürdigkeiten. Der Besuch hier lässt sich mit kulinarischen Erlebnissen verbinden. Touristen in der Gemeinde Berca erfahren im Reiseinformationszentrum, was es im Gebiet zu sehen gibt. Sie besuchen die Schlammvulkane oder die Felssiedlungen von Bozioru und kehren anschließend in einer Pension, einem Restaurant oder bei einem Erzeuger ein. Frischer geht nicht mehr. Dabei fällt die Barbecue-Salami von Buzău nicht, wie Gastronomiebotschafterin Christina Partal erzählt.
Die Barbecue ist ein roh getrocknetes Produkt aus Schweinefleisch. Das Rezept stammt aus der Gemeinschaft der Gärtnerserben mit bulgarischen Wurzeln. Wir bewahren diese Tradition und bereiten die Wurst auf verschiedene Arten zu. Sie kann roh gegessen oder in unterschiedlichen Gerichten gekocht werden, etwa in der für die Region typischen scharfen Pfanne. Eine weitere Variante ist die Pitushka, eine Art lokaler Burger aus gehacktem Babik-Fleisch auf der Platte oder auf dem Grill. Außerdem bieten wir die berühmte Babik-Suppe an. Anfangs waren die Touristen zurückhaltend. Inzwischen kommen viele gerade für diesen Leckerbissen.
Auch Milchprodukte sind sehr gefragt, bemerkt Christina Partal und weist auf eine ortstraditionelle Bergsuppe hin, die mit saurer Milch und frischen Kräutern aus dem Garten zubereitet wird. Im Winter kommt Speck oder Fleisch aus dem Schmalztopf dazu. Buzău war über Jahrhunderte ein Durchgangsgebiet für Hirten auf dem Weg zu Brăiler Tiefebene, sagt Partal, und die Transhumanz, Teil des UNESCO-Erbes, hat die lokale Küche stark geprägt. In Bergregionen wie Nehoiu oder Siriu spürt man Einflüsse aus Siebenbürgen und es gibt viele Milchgerichte, Kürbis, Kartoffeln oder Bohnen mit Milch. Der Penteleo-Hartkäse ist einzigartig und wir streben dafür eine europäische Zertifizierung an. Von 1989 wurde er in der Fabrik von Nehoiu für den Export hergestellt. Seine Qualität hängt von der Bergflora ab. Fachleute haben festgestellt, dass Bergmilch aromatischer ist, weil die Pflanzen dort keinen Staub tragen wie im Flachland. Heute wird dieser Käse von einem kleinen Erzeuger aus dem Slowfood-Netzwerk hergestellt, so die Gastronomiebotschafterin. Die Schlammvulkane von Buzău und ihre Mondlandschaft sind ein einzigartiger Ort in Rumänien. Gasansammlungen in geschätzten 3000 Metern Tiefe steigen unter Druck auf und reißen Grundwasser, verschiedene Tonarten und Gesteinsschichten mit. An der Oberfläche entstehen so kleine Vulkane mit oder ohne Kegel. Das Gebiet erstreckt sich über mehrere tausend Quadratmeter und ist in zwei Zonen geteilt, Pâclele Mari und Pâclele Mici. Ebenfalls im Kreis Buzău befindet sich ein in Rumänien einzigartiges Museum, das Bernsteinmuseum von Kolz, gewidmet diesem 40 bis 60 Millionen Jahren alten Harz. Auffällig ist auch ein weiteres Naturphänomen, das die lokale Küche beeinflusst, erklärt Cristina Partal. Der Salztiapir oder Salzberg von Lopătari ist ein riesiger Salzberg, der an die Oberfläche tritt und wahrscheinlich in Europa einzigartig ist.
Morgens bildet der Tau auf dem Gras feine Salzkristalle. Die Schafe weiden dieses Gras, was dem Fleisch einen besonderen Geschmack verleiht. Das Ergebnis sind die Pleschkoi-Würste. Sie haben ein einfaches, natürliches Rezept. Schaf- oder Ziegenfleisch, Thymian und scharfe Paprika. Der Legende nach haben Räuber dieses Gericht erfunden. Sie machten aus dem Schaffleisch Pastrami und Würste, um ihre Beute vor den Gendarmen zu verbergen. Heute tragen diese Würste die europäische IGP-Zertifizierung. Sie werden landesweit verkauft und sind in bekannten Restaurants sehr geschätzt.
Thorsten Kirschner ist Gründungsmitglied der Slow Food Community Buzău. Er bezeichnet die Region als Land der Legenden und Aromen. Vor 16 Jahren kam er nach Rumänien. Nach 2 Jahren in Bukarest zog er nach Buzău, kaufte ein Herrenhaus und gründete einen Verein zur Förderung traditioneller handwerklicher Produkte.
Slow Food ist eine globale Bewegung für den Zugang zu gesunden Lebensmitteln und in über 160 Ländern aktiv. Sie ist eine Alternative zu Fast Food und entstand in den 1980er Jahren in Italien. Heute ist sie besonders stark in den Regionen Rumäniens. Wir sind eine Art NGO und bringen zusammen Bauern, Lebensmittelhersteller, Agropensionen, Restaurants und Liebhaber gesunder, nachhaltiger Ernährung. Unsere Idee ist eine Plattform zur Förderung vor allem handwerklicher Produkte und hochwertiger Lebensmittel aus dem Kreis. Ein Beispiel: Wir haben einen Honigproduzenten mit innovativer Technik. Er mischt Honig mit rohen Früchten und schafft ein neues Produkt für das Frühstück. Touristen finden es auch im Souvenirladen und können etwas Neues mit nach Hause nehmen. Außerdem gibt es handwerklich gebrautes Bier. Ein junger Unternehmer hat mit Met begonnen, einem leicht alkoholischen Getränk auf Honigbasis.
Touristen können zertifizierte Guides für Gruppen jeder Größe buchen. Auf der offiziellen Webseite des Kreises Buzău und auf der Seite des Geoparks finden sich Routen und Unterkünfte. Auch die Webseite von Slow Food Buzău bietet attraktive Erlebnisse für Besucher.
International.
Hier spricht Radio Rumänien International. Funkbriefkasten.
Liebe Freunde, herzlich willkommen zur Hörerpost-Sendung von Radio Rumänien International. Auch an diesem Sonntag ist Anna Nedelea Ihre Gastgeberin. Nachdem ich in den bisherigen Ausgaben des Funkbriefkastens dieses Monats Ihre E-Mails ins Augenmerk genommen habe, befasse ich mich heute hauptsächlich, wie versprochen, mit Ihren Postbriefen, liebe Hörerfreunde. Diese sind bei uns Monat Dezember eingetroffen. Beginnen möchte ich mit dem besonderen Brief von Michael Lindner, auch wenn er noch vor den Winterferientagen verschickt wurde. Wir danken unserem Hörer aus Thüringen herzlich für seine warmen Worte und guten Wünsche sowie für die Wertschätzung, die er uns entgegenbringt. Es freut uns außerordentlich, solche Zeilen zu lesen. Herr Lindner schrieb uns: Liebe Freunde in der deutschen Redaktion, zum bevorstehenden Weihnachtsfest und dem neuen Jahr 2026 sende ich euch von ganzem Herzen meine besten Wünsche. Gesundheit, Zufriedenheit und weiterhin so viel Engagement und Leidenschaft für eure wertvolle Radioarbeit. Ich möchte mich zugleich herzlich für die stets verlässliche und freundliche Zusammenarbeit im Jahr 2025 bedanken. Eure deutschsprachigen Programme sind für mich längst mehr als reine Informationsquelle. Sie sind zu einer echten Herzenssache geworden. Mit großer Empathie, Professionalität, journalistischem Gespür und viel kultureller Tiefe präsentiert ihr euer Land, berichtet aus dem Alltag von Traditionen, Herausforderungen und Erfolgen und schenkt uns Hörerinnen und Hörern so einen lebendigen, authentischen Blick über Ländergrenzen hinweg. Besonders danke ich euch auch dafür, dass ihr trotz nicht immer einfacher Rahmenbedingungen weiterhin über Kurzwelle sendet. Gerade in unserer zunehmend digitalisierten Welt ist das ein wichtiges Zeichen für Unabhängigkeit, Vielfalt und globale Verbindung. Radio baut Brücken, Brücken der Freundschaft. Ich habe durch eure Sendungen viel gelernt und freue mich bereits jetzt auf die Fortsetzung dieser bereichernden Hörerfreundschaft im Jahr 2026. Möge bei euch niemals der Rotstift zum Einsatz kommen. Das wünschen wir uns natürlich auch, Herr Lindner. Und in den folgenden Minuten möchte ich auch den Weihnachtspost von Herrn Lindner verlesen. Alle Jahre wieder beginnt der ganz normale Wahnsinn in meiner Postfiliale. Kaum steht Weihnachten vor der Tür, bildet sich dort eine Menschenschlange, als gäbe es gratis Lebkuchen und Glühwein. Genervte Gesichter, frierende Füße und rotgefrorene Nasen gehören zum Standardbild. Die einen wollen liebevoll geschriebene Karten und Briefe auf den Weg bringen, andere schleppen riesige Pakete heran, oft schlecht verpackt oder mit halber Adresse versehen. Und jedes Mal sorgt das natürlich für noch längere Wartezeiten, die einfach nur nerven. Besonders festlich wird es dann, wenn in der ungeduldigen Warteschlange rundherum geschnieft, geröchelt und gehustet wird. Da fühlt man sich gleich doppelt beschenkt. Ehrlich, in diesem vorweihnachtlichen Post-Bazillen-Paradies möchte ich wirklich nicht mittendrin stehen. Denn mal ehrlich, die Deutsche Post kämpft jedes Jahr mit dem gleichen Weihnachtswahnsinn. Überlastete Sortieranlagen, überforderte Zusteller, verloren gegangene Sendungen. Das ist leider keine Ausnahme mehr. Und wenn dann noch der Briefträger die Post versehentlich in den falschen Briefkasten wirft, oder der Nachbar denkt, es ist schon Bescherung, ist das Haus perfekt. Über mögliche Briefdiebe will ich hier gar nicht reden. Ich bleibe ja lieber weihnachtlich freundlich und möchte niemanden vorverurteilen. So, nun wisst ihr also, warum mein Brief dieses Jahr besonders früh hoffentlich bei euch gelandet ist. Vielleicht legt ihr ihn ja symbolisch unter euren Weihnachtsbaum als kleinen Gruß eures treuen Hörerfreundes aus Gera, der euch auch über die Feiertage und ins neue Jahr hinein die Treue hält. Per Post haben sich in den letzten 2 Monaten auch unsere Hörer Jürg Detlef, Werner Ritter, Christoph Baustian, Xaver Hellmeier aus Deutschland sowie Georg Feichtinger aus Österreich gemeldet. Ich danke Ihnen, liebe Hörerfreunde, für Ihre Empfangsberichte, Neujahrswünsche und Postkarten mit besonders schönen Wintermotiven. Ein großer Dank von meinem Kollegen Alex Gröblacher geht an Christoph Baustian für den kleinen Taschenkalender. Das war's für heute, liebe Freunde. Nächste Woche nehme ich wieder die elektronischen Botschaften ins Augenmerk. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Sonntag.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zur Jazz-Ecke im Programm von Radio Rumänien International. Im Studio begrüßt Sie Sorin Georgescu und heute möchten wir Ihnen einen prominenten rumänischen Schlagzeuger vorstellen, der seit über 20 Jahren in der rumänischen Jazzszene aktiv ist. Vlad Popescu wurde 1977 in einer durch und durch musikalischen Familie in Bukarest geboren. Sein Vater war Kontrabassist in der Big Band des rumänischen Rundfunks, seine Mutter Violinlehrerin und seine Schwester Ruxandra Popescu ist als Chordirigentin und Komponistin in Bremen aktiv. Vlad Popescu hat das Musikgymnasium Dinulipati und anschließend die Nationale Musikuniversität in Bukarest absolviert. Im Alter von 6 Jahren begann er zunächst das Klavierspielen zu erlernen, schwenkte aber im Alter von 11 Jahren zum Schlagzeug um. Seine Liebe zum Jazz entdeckte er im Alter von 14 Jahren. Beginnend mit 1998, also noch im jungen Alter, klapperte er nahezu alle relevanten Jazzfestivals in Rumänien ab. Seit 2003 unterrichtet Popescu Schlagzeug am Lehrstuhl für Jazz im Rahmen der Bukarester Musikhochschule. 2004 gründete er sein erstes Ensemble namens Joy of Life zusammen mit dem Pianisten Petrica Andrei und dem Bassisten Decebal Bodila. Ihr erstes Album nannte sich ebenfalls Joy of Life, enthielt Darbietungen von Standards des Genres und wurde zur besten Jazz-CD des Jahres 2006 gekürt. Als erstes hören wir das Trio Joy of Life mit einem Stück von einem Autorenalbum des Pianisten Petrica Andrei. Es heißt Dedicated Waltz und ist namensgebend für das 2012 beim Label Soft Records erschienenen Album. Heute hören wir das Stück allerdings in einem Live-Auftritt des Trios, das am 18. Februar 2016 im Konzertsaal des rumänischen Rundfunks aufgezeichnet wurde. Also Dedicated Waltz mit dem Komponisten Petrica Andrei am Klavier, Decebal Bodila an der Bassgitarre und Vlad Popescu am Schlagzeug. The people, Vlad Popescu spielt heute in mehreren Combos und hat mit nahezu allen wichtigen Jazzmusikern Rumäniens zusammengearbeitet. Er unterrichtet viel, auch im voruniversitären Bereich, und ist ein gefragtes Mitglied in Jurys bei internationalen Jazzwettbewerben für Studenten. Als nächstes hören wir den Jazz-Standard »There is no greater love« des Duos Isham Jones, Marty Symes in folgender Besetzung. Alex Mann, Gitarre, Adrian Flautisto, Kontrabass und eben Vlad Popescu, Schlagzeug. Eine Live-Aufzeichnung von 2015. Vlad Popescu ist der Initiator und Koordinator des Projekts Stagiona de Jazz, zu Deutsch die Jazz Session oder Spielzeit. Es ist eine Art Mini-Festival für Jazz, das im Bukarester Theater ACT stattfindet und vom rumänischen Rundfunk produziert wird. Im Dezember 2016 fand die Jazz Session unter den Stichworten Cuban Reunion statt. Und passend dazu hören wir zum Schluss eine Live-Aufzeichnung der Komposition Samba for Carmen des kubanischen Musikers Paquito de Rivera in folgender Besetzung: Sebastian Burnec, Trompete, Jorge Natsis, Klavier, Adrian Mircea Flautistu, Kontrabass und Vlad Popescu, Schlagzeug. Sorin Georgescu sagt an dieser Stelle Danke fürs Zuhören und überlässt sie den karibischen Jazzklängen.
Radio Rumänien International. Rumänien einmal anders.
Seine Reise begann im Jahr 2002 im Familienbetrieb, einer kleinen Konditorei mit eigenem Labor in Craiova. Seine Mutter war Konditorin von Beruf. Und er, Marinel Bejan, ist heute auf dem besten Weg, zum Weltmeister der Schokolade für Osteuropa gekrönt zu werden. Nach 25 Jahren Erfahrung, in denen er für den Familienbetrieb alles gemacht hat, von der Buchhaltung über die Auslieferung bis zum Putzen, hat er den Blick nie vom Labor abgewandt. Denn dort, so sagt er, gibt es immer noch Neues zu entdecken. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Marinel Bejan hat über die Jahre seine ganz eigene Schokoladenmarke kreiert. Ein Spiel mit Aromen aus aller Welt. Kakaobohnen aus Mexiko, Ecuador und Neuguinea sind die Basis für seine Kreationen. Die blumige Säure aus Mexiko, das Karamell aus Ecuador und die rauchige Holznote aus Neuguinea. Marinel beschreibt uns dieses Geschmackserlebnis so. Als Kopfnote entdecken wir sofort eine leichte Säure und ganz zarte florale Nuancen. Dann folgen weiche Noten von Haselnuss und Karamell. Und im Abgang spüren wir, wie ich es nenne, ein Aroma von Tabak oder Rauch. Und was die Textur angeht, die Schokolade, die wir verwenden, ist schlichtweg die feinste der Welt. Die Feinheit von Schokolade wird übrigens mit speziellen Geräten gemessen, die die Körnung von Kakaopulver, Zucker und Kakaobutter genau unter die Lupe nehmen. Seit 2 Jahrzehnten bringt das Weltfinale der World Chocolate Masters alle 4 Jahre die talentiertesten Chocolatiers der Welt zusammen. Da es in Rumänien weder eine offizielle Schule für Chocolatiers noch das Berufsbild im offiziellen Register gibt, tritt Marinel Bejan in diesem Jahr für Osteuropa an. Bei der Vorentscheidung in Belgrad im März 2024 setzte er sich gegen die Konkurrenz durch. Marinel Bejan lieferte uns mehr Einzelheiten dazu.
4 au mai susținut concursul și s-a desfășurat la Belgrad.
4 von uns sind in Belgrad angetreten. Das war die Vorauswahl. Nach Abschluss aller Prüfungen durfte nur eine einzige Person weiter zum Weltfinale der World Chocolate Masters. Es gibt Zonen auf der Welt, in denen mehrere Länder gruppiert sind, wie eben Osteuropa oder die Niederlande zusammen mit Luxemburg und Belgien. Länder mit großer Tradition, wie Italien oder Frankreich, treten allein in den Vorrunden an. Am Ende gehen wir mit nur 15 Personen ins Finale, im Oktober in Belgien. Marinel Bejan erklärte uns weiter, wie hart der Weg in die Endrunde war.
Atunci când s-a ținut preselecția în Belgrad, toate țările au primit invitație.
Zur Vorauswahl in Belgrad waren alle Länder eingeladen, von Ungarn über Bulgarien, Rumänien, Serbien, Kroatien bis hin zu Griechenland. Meine Konkurrenten kamen schließlich aus Bulgarien, Griechenland und Serbien. Dazu noch ein Kollege aus Rumänien. Wenn es um das Training geht, das dauert Jahre. Man kann sich nicht in nur einem Jahr vorbereiten. Das Intensivtraining für den Wettbewerb selbst dauert zwar nur einige Monate. Da feilen wir an den Rezepten, den Projekten und dem Design. Aber dieser Wettbewerb ist extrem komplex. Es geht nicht nur um eine Sache. Kreativität, Innovation, künstlerischer Anspruch. Man braucht von allem etwas. Und man braucht ein Team, das einen berät. Ich brauche das Wissen von Leuten, die schon bei großen Wettbewerben waren, oder auch Architekten und Designer. Das Reglement legt viel Wert auf Innovation und den Kontrast zwischen modern und klassisch. Als Beispiel wird uns Antwerpen genannt, der Austragungsort, eine Stadt der Künste, aber eben auch der Kontraste. Jedes Jahr steht der Wettbewerb unter einem besonderen Motto. Diesmal heißt es Play and Taste, Spielen und Schmecken. Mit Einzelheiten dazu Marinel Bejan.
Tema este play and taste. De fiecare dată când s-au stabilit temele.
Das Thema lässt uns viel Raum für Fantasie und Originalität. Wir sollen bei etwas ganz Alltäglichem anfangen und daraus etwas Neues schaffen. Neue Techniken, neue Geschmäcker. Eine der wichtigsten Bedingungen ist, lokale Zutaten zu verwenden, also den nationalen Einfluss mit in den Wettbewerb zu bringen. Ich bin noch in der Konzeptphase und entscheide mich noch nicht für die exakten Zutaten. Aber zum Glück haben wir in Rumänien und speziell in meiner Heimat, der Oltenia, so viele originelle Dinge. Das Angebot an nationalen Aromen ist so groß, dass es mir nicht schwer fallen wird, etwas zu wählen. Bei der Vorauswahl habe ich zum Beispiel Zitronenmelisse aus eigenem Anbau verwendet, dazu frische Erdbeeren der Saison und Minze. Jetzt für das Finale muss ich mich auch von der lokalen Architektur Rumäniens inspirieren lassen. Ein fester Bestandteil ist auch die Schokoladenskulptur. Beim letzten Finale wurden dafür tonnenweise Schokolade verarbeitet. Wir wünschen Marinel Bejan viel Erfolg und sind gespannt auf seine Kreationen im Oktober beim Weltfinale der World Chocolate Masters.
Das globale Dorf.
Seit fast 4 Jahren bringt der militärische Konflikt in der Ukraine Leid und erhebliche Verluste an Menschenleben mit sich. Sanktionen und Verhandlungen lassen weiterhin auf ein Ergebnis warten, das der Konfrontation ein Ende setzen könnte. Der Krieg hat Schicksale verändert, aber auch die europäische Sicherheitsarchitektur neu gezeichnet und wirkt sich tiefgreifend auf die internationalen Beziehungen aus. Es handelt sich längst nicht mehr nur um eine militärische Auseinandersetzung, sondern auch um gestörte Lieferketten, Energieunsicherheit, Politikverdrossenheit und wachsenden Druck auf die internationale Ordnung. Herzlich willkommen zu unserem außenpolitischen Feature Das globale Dorf. Corinna Krista hat sich mit einem Politikwissenschaftler zum Thema Krieg in der Ukraine unterhalten. Im Studio begrüßt sie Solin Georgescu mit der deutschen Fassung ihres Beitrags. Kann 2026 das Jahr des Friedens in der Ukraine werden? Vorerst scheint der Konflikt in eine Phase der Abnutzung eingetreten zu sein. Mit enormen menschlichen, wirtschaftlichen und politischen Kosten. Daten zeigen, dass beide Seiten in einem fortgeschrittenen Zustand der Erschöpfung sind, allerdings nicht auf dieselbe Weise und nicht mit denselben strategischen Folgen, sagt der Politikwissenschaftler und Außenpolitikanalyst Stefan Ciocchinaru. Er ordnet ein, wo der Ukraine-Krieg derzeit auf dieser sogenannten Erschöpfungsskala steht.
Ucraina este în epuizare critică, dar nu în colaps. Ucraina continuă să se adapteze, rezistă, dar costul uman devine din ce în ce mai greu de susținut. Unde se află Rusia?
Die Ukraine befindet sich in einer kritischen Erschöpfungsphase, aber nicht im Zusammenbruch. Sie passt sich weiterhin an und hält stand. Doch die menschlichen Kosten werden immer schwerer zu tragen. Wo steht Russland? Russland durchläuft eine langsame Erschöpfung, lebt aber mit dem Gefühl, den Abnutzungskrieg gewinnen zu können. Trotz Sanktionen und Verlusten betrachtet der Kreml den Krieg mittelfristig als tragfähig und glaubt, die Ukraine in einem Abnutzungskonflikt besiegen zu können. Die Erschöpfung ist vorhanden, wird aber nicht als unmittelbare strategische Bedrohung wahrgenommen. Bitte beachten Sie, dass ich von Wahrnehmungen spreche und nicht von Russland insgesamt, sondern vom Kreml. Tatsächlich geht es um Putin, um Putins Wahrnehmung und seine Überzeugung, einen Abnutzungskrieg gewinnen zu können. Unter diesen Bedingungen wird der Krieg höchstwahrscheinlich nicht 2026 enden, aber seine Intensität dürfte in eine niedrigere, langgezogene Phase übergehen. Ein klassisches Zeichen für einen Konflikt in struktureller Erschöpfung. Obwohl beide Seiten erschöpft sind, ist keine von ihnen so weit, dass sie zu grundlegenden Zugeständnissen bereit wäre. Wahrscheinlich werden wir 2026 daher keinen Durchbruch erleben, sondern eher eine gefährliche Konvergenz militärischer, finanzieller und politischer Belastungen. Die Ukraine kann ohne Sicherheitsgarantien nicht nachgeben, Russland will ohne bedeutende territoriale Gewinne nicht verhandeln und der Westen ist bislang nicht bereit, eine Lösung zu erzwingen. Meine Schlussfolgerung ist, der Krieg befindet sich in einer fortgeschrittenen Phase der Erschöpfung, aber nicht in einer terminalen Phase.
Wenn man die Entwicklungen aufmerksam verfolgt, so Professor Chokinaru weiter, zeigen viele Anzeichen, dass 2026 eher ein Orientierungspunkt in einem lang andauernden globalen Konflikt ist. Doch wie würde ein möglicher Frieden im Jahr 2026 die europäische Sicherheitsarchitektur und die internationalen Beziehungen insgesamt verändern? Grundsätzlich gäbe es drei Szenarien. Erstens ein Frieden mit starken Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Zweitens ein Waffenstillstand mit einem eingefrorenen Konflikt. Und drittens ein aufgezwungenes Abkommen, das der Ukraine diktiert wird. Also ein für Russland günstiges Szenario, erklärt der Experte.
Wie sich die Sicherheitsarchitektur verändert, hängt entscheidend davon ab, welches dieser drei Szenarien Realität wird. Klar ist, Europa kann nicht länger in der Ambiguität verharren. Entweder integriert es die Ukraine in seine Strukturen, die Europäische Union, möglicherweise die NATO oder etwas sehr Ähnliches, oder es bleibt eine extrem instabile Grauzone an der Grenze. Sollte ein Frieden mit soliden Garantien für die Ukraine zustande kommen, würden wir wahrscheinlich einen deutlich einflussreicheren osteuropäischen Block innerhalb der EU sehen. Zudem entstünden Mechanismen, in denen eine Gruppe europäischer Staaten langfristige Verpflichtungen in den Bereichen Verteidigung, militärische Unterstützung und Wiederaufbau übernimmt. In jedem Fall bleibt die NATO der zentrale Pfeiler der europäischen Sicherheit. Bei einem Frieden mit ernsthaften Garantien für Kiew müsste auch die NATO entscheiden, ob die Ukraine formell in das Bündnis aufgenommen wird oder ob sie bilaterale Sicherheitsgarantien sowie eine Vorstationierung von Kapazitäten erhält. Ein weiterer Analysepunkt ist die strategische Entkopplung der westlichen Welt von Russland und die neue Ordnung in Eurasien. Selbst in einem für die Ukraine relativ günstigen Friedensszenario ist klar, dass die Beziehungen zwischen Europa und Russland langfristig irreversibel beschädigt sind. Die Frage lautet, kann es überhaupt noch eine gemeinsame europäisch-russische Sicherheitsarchitektur geben? Viele gehen davon aus, dass nach diesem Krieg jede gemeinsame Ordnung in Eurasien durch zwei rivalisierende Sicherheitsblöcke ersetzt wird, mit einer befestigten Ukraine als Vorposten Europas.
Orice ordine comună în Eurasia va fi înlocuită de două blocuri de securitate rivale, cu Ucraina fortificată ca avanpost al Europei.
Im düsteren Szenario, einem schwachen Frieden oder einem der Ukraine aufgezwungenen Abkommen, würde die Weltordnung nach 1945 und 1991 als ausgehöhlt wahrgenommen werden, Aggression würde belohnt und die europäische Sicherheit verwandelte sich in einen Zustand permanenter Vorbereitung auf den nächsten Schock, sprich auf den nächsten Krieg, keinesfalls in einen stabilen Rahmen, so Professor Stefan Chokinaru abschließend. Seine Bilanz 2026 erscheint weniger als ein Jahr des Friedens, sondern vielmehr als ein Jahr fragiler Möglichkeiten.
Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich drei Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.